Auch von meiner Seite ein herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. 3,16, einfache Zahlen, darüber werden wir heute nachdenken. Eben hatte ich ein bisschen Angst, als der Tanz so kam. Das war so nahe dran. Ich dachte, jetzt muss ich gleich mittanzen. Und das sollte man auch noch. Ich weiß nicht, ist jemand mit aufgestanden, hat den Tanz so das Ende mitgemacht? Einige vielleicht, oder? Wisst ihr, das ist schon eine Herausforderung. Es kann sein, dass heute etwas, nicht etwas, sondern jemand dir begegnet und du merkst, das macht dir jetzt Angst. Weil er kommt dir nahe und er möchte, dass du dich auf ihn einlässt. Dass du also nicht sitzen bleibst in deinem Leben, in deinem Alltag, auf deinem Stuhl, sondern dass du dich auf ihn einlässt. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Und ich bin gespannt darüber, in welcher Art und Weise sich dieser Sohn Gottes selber vorstellen wird. Stell dir einmal vor, du bist in einem Restaurant eingeladen. Und dann kommt auf einmal diese Frage, darf es ein bisschen mehr sein? Was ist deine Antwort?
Ja.
Ja, sagen sie. Ich sage erst einmal nein, kommt drauf an. Es kann ja sein, dass ich schon vorher gegessen habe. Nun werde ich überraschend eingeladen. Ich bin satt, möchte aber meinen Freund oder Chef oder wer immer mich da eingeladen hat, nicht enttäuschen. Also esse ich. Und dann ist diese Frage, darf es ein bisschen mehr sein? Wenn du in deinem Leben satt bist, wenn es dir gut geht, wenn du sagst, ich brauche nichts, wirst du große Schwierigkeiten haben, dich auf Jesus Christus einzulassen. Jetzt kann es aber auch sein, dass diese Frage schon bei der Vorspeise kommt. Salat. Darf es ein bisschen mehr sein? Dann sage ich, oh nein, danke. Darauf kann ich verzichten. Dann berufe ich mich auf die Fastenzeit. Ich ernähre mich nicht pflanzlich. Wenn es aber um Steak geht, sage ich, ja, da darf es ruhig mal ein bisschen mehr sein. Versteht ihr? Es kommt immer auf die Umstände an. Es kommt auf deine Lebenssituation an. Es kommt auf das an, was du für Informationen hast und was dich gerade bewegt und beschäftigt, was also direkt zu deinem Leben gehört. Jetzt stell dir einmal vor, die Hauptspeise ist Hirsekrokette. Das klingt so lecker wie Milchsuppe. Sagst du dann, ja, natürlich, noch mal 3 Stück drauf davon. Also ihr merkt schon, es kommt drauf an, ob du mehr haben möchtest. Und wenn Jesus Christus heute sagt, willst du mehr von mir, dann kann es sein, dass du in einer Lebenssituation bist, vielleicht voller Angst, vielleicht voller falscher Informationen über diesen Jesus. Oder dass du so viele Christen kennst, die es dir vergraulen, dich auf diesen Jesus einzulassen, dass du sagst, nein, danke, hab genug. Ich bete heute darum, dass du in eine Situation kommst, dass du Hunger hast, Sehnsucht hast und dass du sagst, ich wag es neu, mich auf diese Person, Jesus Christus, einzulassen. Was ist an diesem Jesus Christus besonders? Ihr kennt mich nicht so, die Lampertheimer, wo ich herkomme, wissen schon, wie ich so ein Thema angehe. Ich bin erstmal an dem Begriff besonders hängen geblieben. Einmal die Frage, wer von euch hat denn schon mal eine Hirsekrokette gegessen? Boah, wie die Finger hier hochgehen. Da, wunderbar, 2 Personen. Ich war ja 10 Jahre in Euskirchen, war dort ehrenamtlicher Pastor und ich habe in einer Tofurei gearbeitet und von daher auch Hirsekroketten verkauft. Jetzt gibt es ja bei uns die Denke, etwas Besonderes ist etwas, was selten ist, was vielleicht kaum einer hat oder noch nicht geschmeckt hat, was also deswegen einen besonderen Wert hat, weil es selten ist. Aber ihr merkt schon, bei Hirsekrokette funktioniert das nicht. Denn dann müsste jeder sagen, oh, heute gehe ich mal Hirsekrokette essen. Habe ich noch nie gehabt. Also die Seltenheit von einer Sache drückt noch nicht unbedingt den Wert aus. Da kannst du das auch ganz anders einschätzen, ganz anders beurteilen. Was ist denn für dich etwas Besonderes? Jetzt möchte ich ein bisschen, ich habe schon ein klein bisschen von mir erzählt, jetzt möchte ich, dass ihr mir ein bisschen erzählt, was du als besonders empfindest. Und ich habe eine wunderbare Assistentin, die Steffi, der kommt sie schon, die wird jetzt, also sie sollte jetzt wirklich mitarbeiten, weil das ist jetzt keine rhetorische Frage. Ich muss ja wissen, wo ihr seid, wie ihr denkt, damit ich weiß, was ich euch über Jesus sagen kann. Also was ist für dich etwas Besonderes? Die Frau. Nee, nicht die Frauen insgesamt, sondern die eine Frau, gell?
Russische Eier.
Die Malediven.
Schneeglöckchen.
Habe ich heute auch gestern wunderbare gesehen, ja.
Regenbogen.
Der Frühling. Zeit mit Freunden. Was kam da hinten? Die
Kinder.
Ah, da kommt wieder drauf an, oder? Kinder in der Pubertät. Dann kam noch der Mann, der Mama. Okay, ich danke erst einmal, weil sonst ist. Wird es schwierig. Es kommt gleich noch eine zweite Aufgabe dazu. Also wir sehen jetzt schon die unterschiedlichen Begriffe. Vielen Dank, dass ihr mir so ein bisschen Anteil gegeben habt, was euch wichtig ist. Jetzt ist ja die Frage, was ist etwas Besonderes? Hat manchmal was mit Sachen zu tun, mit Gegenständen, mit Zeit, mit freie Zeit, hat etwas mit Vorstellung zu tun. Also ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, also meine Frau ist für mich absolut nicht was Besonderes für mich. Hätte ich das alles gewusst, worauf ich mich da mal eingelassen habe, gell, dann hätte ich da schon vor Distanz genommen. Malediven, wenn du dann gerade auf so einem Kreuzfahrtschiff bist, gell, dann bricht ein Feuer aus und dann funktioniert nichts mehr oder die Elektrik fällt aus und dann wirst du abgeschleppt. Dann sagst du also, auf die Malediven kann ich auch verzichten. Dann lieber wieder Balkonien. Also ihr merkt, jeden einzelnen Begriff kann ich je nach meinen Lebensumständen anders füllen. Nun geht es aber heute nicht um das etwas Besonderes, sondern um eine Person. Und wir haben hier auch schon ein paar Personen stehen, meine Frau, mein Mann, meine Kinder. Was macht jetzt einen Menschen denn zu etwas Besonderem? Das ist jetzt so die nächste Frage. Also was ist aus deiner Denke heraus, ab wann wird ein Mensch für dich zu etwas Besonderem?
Der Charakter.
Der Charakter.
Wenn
er Liebe ausstrahlt.
Treue.
Treu, wenn er eine Treue lebt.
Geduld.
Wenn er geduldig ist.
Barmherzig.
Wenn er barmherzig ist. Oh, ihr seid. Gehen wir mal vom Charakter weg. Wenn er fröhlich ist, ach so, okay, die traurigen Menschen dann nicht mehr was Besonderes. Ja, wir müssen immer reflektieren, was wir so sagen, oder?
Einzigartig.
Ja, das Besondere ist, dass er einzigartig ist. Es gibt keinen Menschen komplett doppelt. Auch die Zwillinge sind andersartig.
Dass er echt ist.
Ist ganz klar, Madame Tussauds, also so eine Wachsfigur, mag auch schön sein, aber ist schon nicht schlecht, wenn der Mensch auch tatsächlich lebt. Also das erstaunt mich. Vielen Dank, Applaus für die Steffi, die sie so wunderbar geholfen hat. Also entweder seid ihr alles schon zu fromm, oder ihr habt euch nicht getraut, zu sagen, was einen Menschen besonders ausmacht. Also wenn ein Mensch richtig Knete hat und sich alles leisten kann, dann gilt er in dieser Welt als etwas Besonderes. Wenn er Lady Gaga heißt oder sonst wie eine Persönlichkeit ist, die alles abräumt in der Musikszene,
Justin Bieber,
dann ist diese Person etwas Besonderes. Wir werden heute geprägt Mit unserem Denken, mit unserer Lebenseinstellung von den Medien. Also die Menschen, die als besonders gelten, die kommen zu Wort und die nehmen Stellung zu dem, was lebenswichtig ist. Das gehört zu der Besonderheit der Menschen zu. Aber für dich persönlich, vermute ich mal, wird ein Mensch nur dann besonders, wenn du ihn liebst. Wenn du eine persönliche Beziehung zu diesem Menschen hast. Wenn er also nicht nur auf Distanz ist, weil er irgendwo den Medien aufleuchtet, sondern wenn du sagen kannst, den kenne ich persönlich. Wenn diese Person sehr bedeutend ist, dann fällt ja seine Bedeutung, seine Wertigkeit auch ein Stück weit auf dein Leben ab. Wir haben das eben in einem Lied gesungen, wenn Jesus Christus sehr bedeutend ist, dann strahlt seine Herrlichkeit aus deinem Leben ein Stück ab. Wow, nicht schlecht, gell? Sich so in der Art und Weise auf Jesus einzulassen. Also was macht einen Menschen besonders? Es ist die Liebe. Ich gehe mal in die Kunstszene rein, ein anderes Bild. Da gibt es diesen Maler Picasso. Schon mal was von gehört? Also wenn du ein Bild von dem zu Hause hängen hast, ein Original, dann ist das wertvoll. Dann hast du etwas Einzigartiges und richtig Kostbares, etwas absolut Besonderes. Und aus meiner Perspektive etwas besonders Hässliches. Weil ich kann mit seiner Kunst nichts anfangen. Da verbindet mich auch nichts mit ihm. Da mag er noch so wichtig sein und das Bild noch so teuer sein. Mir gefällt es einfach nicht. Aber ich habe ein paar Bilder zu Hause. Die kommen dem ziemlich gleich. Die sind von meinen Töchtern. Na, was die wert sind. Die könnt ihr mir nicht bezahlen, die gebe ich nicht ab. Kennt ihr das? Habt ihr auch so etwas? Ich habe von meiner Tochter mein Kuscheltier gekriegt. Ich als erwachsener Mann, ein Kuscheltier. Ja, Mai, eine Pfeife hätte sie mir schenken können, also zum Rauchen oder sowas. Aber ein Kuscheltier. Aber wisst ihr, das steht auf meinem Nachttisch. Das ist von meiner Tochter. Und das war ihre Art, aus ihrer Denke, ihrem Leben heraus, mir etwas ganz Wertvolles zu geben. Sie hat sich Gedanken darüber gemacht und hat gesagt, was liebe ich? Und das gebe ich. Und das habe ich wahrgenommen. Und wenn Jesus Christus heute dir begegnen will, dann gibt er das aus seinem Denken, aus seinen Möglichkeiten, aus seinen Qualitäten, aus seiner Dimension heraus, gibt er dir etwas. Weil er sagt, das ist das Beste, was ich zu geben habe. Und viele Menschen lehnen es ab, weil sie bisher nur Lügen kennen, weil sie es noch nicht verstanden haben, worum es geht. Nächste These, das ist der nächste Schritt, den ich euch mitnehme. Wissen macht klug, Liebe macht sicher. Jetzt habe ich ein Problem. Die Bibel ist ja so ein dickes Ding, weil das ist ein gutes Buch. Also lieber die Bibel lesen als die Bild. Gell, das lohnt sich, das zu lesen. Eins möchte ich nicht gegen sagen, könnt auch die Bild lesen, seid ihr gut informiert, was die Welt momentan denkt, gell, was bedeutend ist, was besonders ist. Aber die Bibel ist so ein dickes Ding. Dann soll ich jetzt von Jesus reden. Jesus hat über 30 Jahre auf dieser Erde gelebt und jetzt habe ich ein kleines Zeitfenster von euch bekommen, ein bisschen länger als in Heidelberg, da darf man 20 Minuten predigen, und soll euch jetzt 30 Jahre zusammenfassen in den nächsten 15 Minuten. Das ist schwierig, gell? Und da ich die Bibel schon über 10 Mal durchgelesen habe, kann ich jetzt richtig viel erzählen. Und ich stehe unter Versuchung, euch ganz viel von diesem Jesus Christus zu sagen. Aber Wissen macht nur klug. Es geht um was anderes, etwas, was ich nicht transportieren kann, etwas, was nicht in meiner Macht liegt, was meine Kompetenz überstreitet. Es geht um Liebe. Und die kann ich vielleicht in Worte fassen, ich kann es euch erklären, aber damit sie bei dir ankommt, diese Liebe, braucht es etwas, was nicht von dieser Welt ist. Das ist der Heilige Geist. Er muss es dir erklären, er muss es dir übersetzen, dass du es verstehst, worum es geht. Was ist an diesem Jesus Christus besonders? Ja, jetzt sind wir wieder bei diesem Vers gelandet, den wir schon gehört haben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Von dem Sohn heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also wenn dieser Vers mit Gott anfängt und dann als zweite Aussage etwas von Jesus kommt, dem Sohn Gottes, wird eines deutlich, Gott der Vater und der Sohn sind ein und identisch. Das sind nicht zwei Personen, das ist eine Einheit, die sich in einer unterschiedlichen Wirkungsweise zeigen. Gott der Vater als der Schöpfer, Jesus Christus als der Retter, der Herr, der König, der da das Sagen hat, wie wir es auch bei dem Lied, bei dem Tanzen mitbekommen haben. Deswegen können wir an der Stelle auch sagen, denn so sehr hat Jesus die Welt geliebt, dass er sich selber hingab. Also Jesus Christus, das Besondere an diesem Jesus Christus sind anhand dieses Verses zwei besondere Eigenschaften. Das eine ist, er sieht nicht nur lieb aus, also er strahlt nicht nur Liebe aus, sondern er liebt tatsächlich. Wir können ja Schauspieler, ich kann immer freundlich aussehen. Ach, seid ihr tolle Menschen. Wie sehr ich euch liebe. Werdet ihr mir nie glauben, oder? Sag ich, ja, du kennst mich doch gar nicht. Aber Jesus Christus kennt dich und dennoch sagt er, ich liebe dich. Darüber hat er letzten Sonntag nachgedacht. Dass es nicht an dir liegt, weil du so hübsch bist, weil du so viel leisten kannst, weil du genug Geld verdienst, einen tollen Beruf hast, der dir Wertigkeit vermittelt. All das sind nicht die Vorbedingungen oder Voraussetzungen, dass Jesus Christus dich liebt. Er liebt dich einfach, weil du da bist. Und er sagt, dich liebe ich. Deswegen können wir an der Stelle auch sagen, denken, so sehr hat Gott dich geliebt. Den Rainer, den Jörg, der setzt deinen Namen ein. Und ihr merkt schon, es wird immer persönlicher. Gott liebt nicht die Welt allgemein, wischiwaschi. Sondern ganz konzentriert meint ich. Dich liebt er. Und wie liebt er dich? Mit Hingabe. Er ist bereit, sein eigenes Leben für dich einzusetzen. Er ist bereit, sein eigenes Leben mit dir zu teilen. Und er möchte in Beziehung mit dir kommen. Und das ist schon das A und O, worum es eigentlich geht. Es geht um Beziehung. Was ist das Besondere an Jesus? Dass er gestorben ist, das tun wir Menschen auch. Das Besondere ist, dass er liebt. Mit Wort, mit Taten, mit seiner ganzen Person. Geh mal ein wenig in die Religion rein. Da ist der Buddha. Sagt Buddha, wann war zu dir, ich liebe dich? Ich habe es nicht gefunden. Gautama, der später zum Buddha gemacht worden ist, also der Mensch Gautama, hat seine Frau verlassen, als sie das Kind geboren hat von ihm. Dann ist er in die Einsamkeit gegangen, hat da die Erleuchtung bekommen. Es war nichts anderes wie ein Weg der Selbstfindung. Ich persönlich meine es Egoismus. Und das, was er dir dann in seiner Lehre sagt, heißt nicht, ich liebe dich, sondern leide nicht. Wenn du Probleme mit deinem Leben hast, liegt es nur daran, dass du so hohe Erwartungen hast. Pfft, alles runtersetzen. Und dann bist du zufrieden mit deinem Leben. Entleere dich. Was anderes als ich liebe dich. Wie sieht es mit Allah aus? Sagt Allah, ich liebe dich? Bei Allah gibt es das Paradies, bei Buddha nicht. Bei Buddha gibt es das Auflösen in nichts, also da gibt es kein Paradies. Die Wiedergeburt ist beim Buddhismus ein Fluch, also ist kein Segen. Im Islam gibt es das Paradies, also den Himmel, ein Leben nach dem Tod. Wie ist es, wenn du dann vor der Himmelstür stehst? Dann sagt Allah, mal sehen, ob ich dich reinlasse. Hast du also Glück und Allah ist gerade in einer guten Stimmung, dann sagt er, komm rein. Aber er kann auch sagen, ne, ich sag's mal ganz salopp, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber er sagt im Grunde ganz salopp, ne, heute habe ich keinen Bock, du kommst rein. Allah ist allmächtig und er scheidet selbst darüber, wer zu ihm kommt und wer nicht. Schicksal ist es, ob du da reinkommst oder nicht in den Himmel. Es gibt im Islam keine Gewissheit, ins Paradies zu kommen. Die einzige Gewissheit gibt es nur für die, die ihr Leben lassen, um andere zu töten. Für die gibt es die Zusagen, ihr werdet im Paradies sein und ihr kriegt 7 Frauen. Deswegen machen das so viele. Und sagen, oh, 7 Frauen, klasse. Und die Gewissheit, ich komme in den Himmel. Die einzige Religion, ich korrigiere das gleich nochmal, ist, Jesus Christus sagt, ich liebe dich. Und als Kennzeichen deswegen gebe ich mich dir hin. Ganz praktisch, ganz real, wirklich. Ich werde Mensch, ich komme auf diese Welt, ich lebe in der Haut eines Menschen und dann komme ich aber auch genau für dich, lebe ich. Das ist etwas Besonderes. Das finden wir sonst nicht. Aber es geht bei Jesus Christus nicht um Religion, sondern es geht um Beziehung. Gibt es jemand unter uns, jemand, der eine Fernbeziehung lebt? Einfach aus beruflichen Gründen, dass er seinen Partner nur am Wochenende sieht. Wie geht es dir damit? Traust du dir das zu sagen? Also man gewöhnt sich daran, eine Fernbeziehung zu leben, aber optimal ist es nicht. Viele denken, wenn sie an Jesus denken, denken sie, aha, das ist das Christentum. Wenn ich sonntags in die Kirche gehe, bin ich Christ. Das ist eine Art Fernbeziehung dann. Ich komme einmal in der Woche und dann nur für 2 Stunden. Katholische Kirche, 1 Stunde in die Kirche und deswegen bin ich Christ. Mag sein, dass das so geht, aber optimal ist das nicht. Das ist nicht das, was sich Gott über Beziehungen wünscht. Er möchte eine Nahbeziehung. Er möchte eine Beziehung haben, die täglich gilt, die 24 Stunden am Tag hält. Er möchte bei dir sein. Darum wird es gehen. Und das ist immer eine Frage des Vertrauens. Dass sich darauf einlassen, das zulassen. Es liegt nicht an Gott, wir haben es gelesen, er liebt uns und er kommt zu dir. Er ist der entgegenkommende Gott und er streckt seine Arme aus. Er sucht die Nähe zu dir. Jetzt liegt es an dir, ob du diese Nähe zulässt. Natürlich war Jesus ein guter Mensch. Deswegen sagen ganz viele Menschen heute, ja, Jesus Christus, top, kann ich eine Menge mit anfangen, nehme ich rein in mein Lebenskonzept. Aber die Christen, nein danke. Die leben das ja überhaupt nicht, was dieser Jesus sagt. Jesus war ein guter Mensch. Daran ist heute fast keine Frage. Das ist zweifelsfrei ist das. Er hat sich die Frauen aufgewertet. Selbst in seiner eigenen Schule, Jünger nennt man das ja, das war seine Schule, hat er Frauen dabei gehabt. Das gab es bei den anderen Lehrern nicht, dass sie Frauen mit reinnahmen. Er sprach sogar mit Frauen aus einer anderen Kulturschicht, was absolut verboten war. Die Frau am Jakobsbrunnen. Er wertete die auf, die am Rande der Gesellschaft waren. Und er nahm sie mit in die Mitte und stellte sich immer wieder schützend vor sie hin. Aber im gleichen Atemzug machte er die nieder, die immer so große Worte machten, aber die Menschen so klein hielten. Denen bot er Paroli. Deswegen war er ein herausragender, besonderer Mensch. Aber das reicht nicht, wenn du Jesus nur als diesen guten Menschen siehst. Er ist mehr, denn er ist gleichzeitig der Weg. Ich, und das ist jetzt die Herausforderung an seiner Besonderheit, sind seine Selbstaussagen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das musst du mal verinnerlichen für dich. Niemand kommt zu Gott. Egal an welchen Gott du jetzt denkst, der zu deinem Lebenskonzept gehört. Ich rede gerade von dem Gott, der sich in der Bibel offenbart. Viele sagen ja, alle Götter sind gleich. Lass uns mal hingestellt sein, welcher Gott du jetzt in deinem Kopf hast. Aber du kommst zu diesem Gott nicht. Zu dem Ursprung des Lebens nicht. Außer über Jesus Christus. Das bedeutet in der Konsequenz, jeder, der sagt, ich glaube aber an Gott, mit Jesus kann ich nichts anfangen, wird nicht bei diesem Gott landen. Wird irgendwann mal vor verschlossenen Türen stehen. Weil es gibt keine andere Alternative. Und das ist ein Absolutheitsanspruch. Und gerade darin ist er etwas Besonderes, aber auch besonders Aufregendes in unserer heutigen Zeit. Das gibt's doch gar nicht, eine Frechheit. Er sagt, ich bin der Weg. Er sagt auch gleichzeitig, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist fast wie so ein Arzt, der an dir eine Herzoperation vornimmt und dir im Vorfeld sagt, ja, du wirst daran sterben, aber keine Sorge, danach lebst du weiter. Hey, ja, lässt du dich dann auf so eine Operation ein? Du merkst, hier geht es um alles oder nichts. Du musst diesem Jesus Christus vertrauen. In dem, was er sagt. Er hat es bewiesen. Zweifelsfrei wurde es festgestellt, als er am Kreuz hing, der ist tot. Ganz ausführlich wird es beschrieben und es gibt den einen anderen Film, der es auch sehr grausig darstellt, damit daran kein Zweifel ist, Jesus war tot. Wäre er nur ohnmächtig gewesen, nur scheintot gewesen, seine Feinde, seine Gegner hätten das sofort als Argument herangezogen und sagen, ah, ihr belügt uns ja. Und genauso zweifelsfrei ist auch, dass er auferstanden ist. 20 Jahre später heißt es in einem Brief, im 1. Korintherbrief, es gab über 500 Leute, die Jesus als auferstanden gesehen haben und die meisten leben noch und ihr könnt sie fragen. Und die, die nicht daran glauben wollten, die sagten, nee, das darf nicht sein, mussten andere Menschen bestechen, damit sie die Lüge verbreiten, der ist nur geklaut. Ist alles nur erstunken und erlogen. Aber Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und du kommst zu ihm nur, wenn du ihn kennst. Wenn du also einmal vor der Himmelstür stehst, dürfen wir daraus mehres ableiten. Zum einen ist es eine Lüge, dass Petrus den Schlüssel zum Himmel hat. Hat er nicht. Der ist nicht dafür kompetent und hat nicht die Autorität, die Himmelstür zu öffnen für dich. Genauso ist es auch nicht wahr, dass Jesus den Schlüssel zum Himmel hat. Wird nirgendwo gesagt. Er hat den Schlüssel zum Tod und zur Hölle. Den Schlüssel hat er. Er hat nicht einen Schlüssel, sondern ist der Schlüssel. Er ist der Weg. Das heißt, wenn du einmal vor der Himmelstür stehst, brauchst du das Okay von Jesus, dass du rein darfst. Ein ganz schwaches Bild, das ist wie in der Disco und da steht ein Bodyguard davor und der entscheidet, ob du rein darfst oder nicht. Hast du die richtigen Klamotten aus, siehst du richtig aus, rein mit dir. Und so wird es einmal sein. Ein schwaches Bild, aber das, so ist die Realität. Du wirst dastehen und du wirst betteln können, wie du möchtest. Wenn Jesus sein Okay sagt, kommst du rein. Wenn er sagt, ich kenne dich nicht, kommst du nicht rein. Das ist so ein Stück weit die Liebe Gottes. Er liebt dich, er gibt sich hin, er lebt dein Leben, er lebt für dich und dann will er dir Anteil geben an dem, was er zur Verfügung hat. An Auferstehungskraft. Das alles demonstriert die Liebe. Jetzt möchte ich über einen anderen Teil nachdenken, nämlich über den Zorn, über die Gewalt, über die zerstörerische Macht Gottes. Die blenden wir immer gerne aus in unserer heutigen Zeit. Es ist so schön zu hören, da liebt mich jemand, da ist jemand für mich. Oh, so schön. Aber jetzt reden wir mal darüber nach, was Gott alles so zerstört. Das war vorletzte Woche der Wochenspruch. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Zerstörung hat nicht unbedingt etwas mit Liebe zu tun, sondern hier wird eine Autorität gebraucht, um etwas kaputt zu machen. Wir haben es vorhin in einem Lied gesungen, dass die Werke der Finsternis zerstört werden. Erstmal festhalten. Jesus Christus zerstört nicht den Satan. Er zerstört die Werke. Der Zeitpunkt, wo der Teufel beiseite gerückt wird, steht noch aus. Die Zeit wird kommen, sagt die Bibel, aber sie ist noch nicht da. Aber was jetzt passieren kann, was heute für dich Realität werden kann, ist, dass die Werke des Teufels in deinem Leben zerstört werden. Dass die Spuren, das Chaos, das er in deinem Leben hinterlassen hat, ausradiert, auslöscht. Was ist das? Ich spreche also jetzt über dieses Thema, was wir am liebsten nie zulassen möchten, was wir uns nicht gerne anschauen. Ich spreche über die Gewalt und den Missbrauch, den du in deinem Leben persönlich erlebt hast. Da, wo du reingezogen worden bist, vielleicht ein sexueller Missbrauch, vielleicht das ständige Mobbing, vielleicht permanent, dass du sagst, also der eine steht immer auf der Sonnenseite des Lebens und ich bin immer auf der Schattenseite. Da kommt diese Frage, ja, wieso ist dieser eine Mann so schlimm krank und ich bin gesund? Wir sprechen also über diese Art von Gewalt, die niemand von uns haben möchte, aber die trotzdem mit zu unserem Leben gehört. Ich habe diese Gewalt, ich nenne es nur mal so ganz kurz beim Namen, in dreifacher Weise erlebt. Ich nenne jetzt so die Highlights, also die Höhepunkte dessen, was mir an Leid passiert ist. Das erste ist, ich habe drei wunderbare Töchter. Ich habe auch einen Sohn. Nur der ist gestorben. Und das haben wir uns nicht ausgesucht. Das wollten wir nicht. Und wir haben damals die Nachricht sehr, sehr spät bekommen. Im 8. Monat hieß es, irgendwas ist nicht in Ordnung und das wird nichts mit dem Kind. Silas heißt er. Das hat mir getan. Und das war eine zerstörerische Macht in meinem Leben. Und sie hat sofort Kreise gezogen. Ich habe zugemacht, ich habe mich abgeschirmt, ich habe Emotionen nicht mehr zugelassen, bis auf die eine Aggression und Wut. Da ich aber Pastor war zu der Zeit, wusste ich, das ist sehr schlecht, wenn ich das von der Kanzel mache. Also bin ich immer einsam irgendwo laufen gegangen, in den Wald ran, habe da geschrien zu Gott, wieso mir? Warum? Ich bin doch dein Diener, ich gebe doch mein Leben für dich hin und jetzt nimmst du uns Leben, auf das wir uns so sehr gefreut haben. Und mein Herz war ein Panzer aus Mauern der Angst und der Scham. Jesus Christus ist gekommen, die Werke, die Spuren des Chaos zu zerstören. Das Scham, habt ihr das, ich kriege es nicht mehr so, das Scham wegkommt bei dem Tanz. Dass du den Mut hast, auch die größten Schmerzen in deinem Leben beim Namen zu nennen, sie nicht zu verschweigen, nicht nur zu deinem eigenen Elend zu machen, sondern sagen zu können, ja, das gehört mit zu meinem Leben. Und das hat Gott heute mit dir vor. Das bedeutet, er möchte heute die tiefen Schichten deines Lebens berühren und da Heilung hineinbringen. Das zweite große Ereignis war, dass ich in Euskirchen ehrenamtlicher Pastor war, aber nach 6 Jahren wurde ich von dem Gemeindegründer oder den Begründer-Ehepaaren weggemobbt aus der Gemeinde. Und da ist ein Stück weit meine Berufung zerbrochen in diesem Moment. Die Berufung, für Gott etwas zu bewirken, für Gott da zu sein, als Pastor tätig zu werden. Und das hat sehr, sehr weh getan. Und eine dritte Sache ist, dass ich eine wunderbare Frau habe, die ich sehr, sehr liebe und der ich auch gesagt habe, ich möchte mit dir mein Leben teilen, in guten wie in schlechten Tagen. Und natürlich ist so ein Versprechen da vorgeimpft, es wird nur gute Tage geben. Nur es stimmt nicht. Meine Frau ist seit Jahren chronisch erkrankt und lebt mit Schmerzen, täglichen Schmerzen. Und das verändert einen Menschen, das hat unsere Beziehung verändert. Und ich komme an meine Grenze, dass ich nicht weiß, wie kann ich mit meiner Frau auf eine Art und Weise umgehen, dass sie Heilung erfährt, dass ich ihr Schutz bin, dass sie bei mir Geborgenheit findet. Und es gelingt mir nicht immer. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes. Deswegen ist Jesus Christus auf die Welt gekommen. Deswegen hat er Licht reingebracht, Erscheinung reingebracht, Erleuchtung reingebracht, damit die Werke des Teufels, diese Finsternis, zerstört wird. Und zerstört wird es da, wo du anfangen kannst, darüber zu reden und keine Rachegedanken mehr hast, sondern hast vergeben können und bist versöhnt mit deinem eigenen Leben und kannst sagen, jawohl, das ist für mich ein Wert, dass ich das miterleben darf oder durfte. Und ich gehe diesen Weg, weil es Türen und Fenster für andere Menschen eröffnet, die in einer gleichen Lebenssituation sind. Und ich darf ihnen auf ihrer Ebene die Liebe Gottes nahebringen. Und genau das hat der Sohn Gottes gemacht. Denn er kennt sich im Missbrauch aus. Er wurde geschlagen, er wurde verraten, er wurde von seinen besten Freunden in seiner schlimmsten Stunde allein gelassen. Und alle sind abgehauen. Und dann wurde er ausgepeitscht, er wurde angespuckt und er wurde ans Kreuz genagelt. Ja, Jesus kennt sich aus. Er kennt sich wahrlich ziemlich gut aus mit Missbrauch und Gewalt. Aber dann hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Und dann kommen wir zu dieser Wahrheit. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zur Sünde in Person, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Jesus Christus ist Mensch geworden. Er hat die Haut eines Menschen angezogen, aber jetzt wird es noch konkreter, noch persönlicher. Er hat deine Haut angezogen. Das, was er gelebt hat, war dein Leben. Das hat er komplett übernommen. Und deswegen weiß ich, dass in diesem Moment, wo du missbraucht worden bist, weiß ich, in diesem Moment, wo du gemobbt wirst, in diesem Moment, wo du denkst, niemand denkt an mir, an mich, dass Jesus Christus immer dabei ist. Und das, was dir angetan worden ist, wurde Jesus Christus angetan. Und vielleicht ahnst du ein wenig, wenn du mal diesen Spruch aus dem Propheten Jesaja hörst, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er war mit dabei. Er hat dich niemals vergessen. Nicht du bist Täterin oder du bist Täter. Das sind die anderen. Du bist Opfer, so wie Jesus Christus. Deswegen versteht er dich. Und deswegen kommt er auf deiner Ebene dir entgegen. Sein Ziel ist, dass du gerechtfertigt vor Gott bist. Das heißt, dass du ganz neu dastehst, eine neue Chance bekommst, so als ob nichts gewesen wäre. So stellt er dich selber vor Gott hin. Etwas ganz Neues beginnt. Das hat er vor. Und ich finde das gewaltig. Und dann werdet ihr diese Woche auch diesen Abschnitt wahrscheinlich hin und wieder mal reflektieren. Wenn es dann heißt, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das heißt nicht, dass du dich an nichts mehr erinnerst, was dir passiert ist. Aber es heißt, du gehst in einer ganz anderen Art und Weise damit um. Dieses neue Leben kommt allein von Gott. Niemand kommt zum Vater. Dieses Leben kommt alleine von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Das meint, dass Jesus Christus dich mit hineinnimmt in sein Leben. Und er ist für dich gestorben, damit du nicht mehr sterben musst. Und er nimmt dich mit hinein und sagt, ich nehme dich jetzt hinein in meine Auferstehungskraft. Und so wird auch über den Zerbruch, den du erlebt hast, auf einmal Auferstehung passieren. Im wahrsten Sinne des Wortes, im doppelten Sinne des Wortes, der du jetzt noch gebückt bist, der du jetzt noch dich immer auf Distanz gehst, weil du alles kontrollieren möchtest, weil du niemanden nicht rannst, du wirst auferstehen und kannst auf einmal wieder dich selber im Spiegel anschauen und sagen, ich bin ein guter Mensch. Nicht aufgrund des, was ich leiste, sondern weil Gott das mir sagt. Und du kannst dich anschauen und sagen, es ist gut, dass ich lebe. Ohne Scham, ohne dich zu belügen. Und dann wirst du fähig sein, dich den Menschen zu öffnen und kannst vor ihnen in gesunder Weise selbstbewusst entgegentreten. Das hat Gott mit dir vor. Das meint es Auferstehung. Himmel beginnt schon auf dieser Erde. Johannes 17 heißt es, denn das ist es, das ewige Leben, dass sie dich, den Schöpfer Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also nicht wissen, nicht Informationen sammeln, sondern in diese Beziehung mit diesem Gott hineinkommen. Das ist das ewige Leben, das nicht mit dem Tod aufhört, sondern seine Fortsetzung hat. Für immer und ewig. Und das ist die Einladung. Was ist besonders an diesem Jesus? An diesem Jesus besonders, dass er sich getraut hat, dein Leben anzuziehen. Das Besondere an seinem Leben ist, dass er dich liebt, egal wer du bist und wie du bist, ob du sagst, ich bin hübsch oder nicht hübsch. Er sagt, ich liebe dich, so wie du bist. Und ich liebe dich so sehr, dass ich alles für mich hingebe. Das ist etwas Besonderes. Ich mache keine Abstriche in meiner Hingabe. Das Besondere an diesem Jesus ist, dass er nicht nur gestorben ist, dass er also für dich gestorben ist. Das Besondere ist, dass er jetzt für dich lebt. Nicht nur an deiner Seite, sondern mit dir lebt. Und das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. So wie Jesus Christus für seine Jünger da war, sichtbar da war, so ist heute der Heilige Geist für dich da. Nicht nur neben dir, sondern in dir. Und dein Körper darf eine Wohnung des Heiligen Geistes werden. Und so erlebst du, wirst mit hineingenommen in dieses neue Leben. Und ich finde das fantastisch. Und es ist jetzt klar, ich hoffe, du hast verstanden, dass das nicht ich machen kann. Das ist etwas, was von Gott kommt. Diese Autorität und diese Kompetenz hat kein Mensch, kein anderer Religionsstifter. Diese Kompetenz hat Jesus Christus allein. Er ist der Weg. Ich habe zu Anfang gesagt, das kann sein wie bei dem Tanz. Da kommt dir jemand sehr nahe und du weißt, oh, ich muss jetzt mitmachen. Und ich weiß, dass vielleicht der eine oder andere jetzt große Angst hat und sagt, oh, mich darauf einlassen, auf diese Person so intensiv einlassen, weiß ich nicht, ob ich diese Traute, dieses Vertrauen habe. Aber ich möchte dir Mut machen. Mut machen, diesen Schritt zu wagen. Und Schritt diesmal sichtbar zu machen, indem du gleich einfach nach vorne kommst, hier unten dich hinstellst. Und damit machst du sichtbar, deutlich, ich gehe diesen Schritt. Das heißt nicht, ich habe alles verstanden. Es geht nicht um Verstehen. Ich wusste auch nicht alles von meiner Frau. Meine Frau wusste nicht alles von mir. Es heißt einfach nur, jawohl, mit diesem Jesus Christus will ich leben. Und es kann sein, dass für dich das die Entscheidung ist, ich habe viel gehört, aber ich bin bis jetzt immer nur in die Kirche gegangen und habe gedacht, ich bin Christ. Wisst ihr, das wäre so, als wenn ich jetzt zurück nach Lambertheim fahre, nach McDonald's gehe und weil ich nach McDonald's gehe, sage ich, ich bin jetzt ein Hamburger. Das macht keinen Sinn. Es geht um Beziehung. Beziehung hat mit Vertrauen zu tun, mit Nähe zulassen zu tun. Und nichts anderes möchte Jesus. Und deswegen gilt mein einer Aufruf dahingehend, dass du nach vorne kommst, wenn du sagst, jawohl, ich möchte endlich anfangen, diesem Sohn Gottes zu vertrauen. Und so wie er sein Leben für mich hingegeben hat, möchte ich es, wie wir es eben in den Liedern gehört haben, möchte ich sagen, Jesus, hier hast du mein Leben. Ich möchte, dass du der Herr bist, dass du das Sagen hast in meinem Leben. Ich möchte mich nach dir ausrichten. Ich möchte auf dich eingestellt sein. Ich möchte Anteil haben an deinem Leben. Ich bin bereit, dir zu folgen. Der zweite Aufruf gilt für diejenigen, die diese Entscheidung schon gemacht haben, aber festgestellt haben, boah, da gibt es noch ein paar Dinge in meinem Leben, die habe ich Gott noch nie hingehalten. Und es sind Spuren des Teufels. Finsternis, die mich zerstören und die nur dafür sorgen, dass ich ständig aus Angst handle oder mich dicht mache oder selber zerstöre. Und diese Einladung gilt, komm heute einfach nach vorne und treffe diese Entscheidung und sage, heute wage ich es, darüber zu reden und es sichtbar zu machen, dass Spuren des Teufels in meinem Leben sind. Und dann lass für dich beten, dass Heilung hineinkommt. Dass dieses Wort von Jesus Christus für dich Realität wird. Dass er die Spuren des Teufels beseitigt. Ich bin davon überzeugt, dass es tun wird. Weil er möchte, dass dir geholfen wird. Er möchte, dass du gerettet wirst. Daran hat er ein großes Interesse. Dafür schlägt sein Herz. Wie machen wir das jetzt? Wir werden jetzt ein Lied hören. Da wird hier vorne gespielt. Und während des Liedes überwinde deine Angst. Überwinde, wie die Peter, das Herzklopfen und sag einfach, ja, das ist für mich jetzt diese Zeit gekommen. Danke. Amen.